Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kodifiziert, der Prof-Talk. Ich bin Belina und heute haben wir wieder einen Juristen bei uns im Studio zu Gast. Seinen Namen kennen vielleicht viele von euch sogar schon, Professor Kai von Lewinsky. Und wir reden heute über ein ganz heikles Thema, nämlich Katastrophen bzw. Katastrophenrecht. Herr Kai von Lewinsky, würden Sie sich mal für uns einmal vorstellen?
Ja, Sie hatten eben schon gesagt, womöglich kennt man mich insbesondere unter den Mucklern, weil ich ja hier zuständig bin für das Medienrecht an der Universität Passau. Habe den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Medienrecht. Und zu meinen vornehmsten Dienstpflichten gehört es auch, entweder selbst oder durch die Mitarbeiter, das Medienrecht für Nebenfächler und ja insbesondere für Muckler anzubieten. Juristen sind fachlich traditionell breiter als andere in anderen Fächern aufgestellt. Der Spezialisierungsgrad bei uns ist gar nicht so hoch. Und deshalb ist es, was auf den ersten Blick vielleicht verwunderlich ist, dass ich als Medienrechtler, der ich ja hier an der Uni bin, auch das Katastrophenrecht bespiele. Das ist sozusagen unter Juristen nichts ungewöhnlich, dass man verschiedene Steckenpferdchen in seinem Stall stehen hat.
Genau. Und wenn Sie jetzt noch kurz Zeit haben, dann wäre es super, wenn Sie uns noch 5 This or That-Fragen beantworten. Kennen Sie dieses Fragenprinzip?
Denke ja.
Ich fange einfach mal an. Hessen oder Bayern?
Berlin.
Anzug oder Jogginghose?
Anzug.
Bücher oder Filme?
Bücher.
Mensa oder Meal Prepping?
Mensa.
Sommerregen oder dicke Schneeflocken?
Sommerregen.
Passt sehr gut, denn da wären wir nämlich auch schon beim Thema Regen, um das es heute vorrangig gehen soll, beziehungsweise Wasser. Ja, wie es wahrscheinlich jeder von uns täglich eigentlich zu spüren kriegt, kann man nicht mehr leugnen, dass sich die letzten Jahre an der Wetterlage, vor allem in den Sommermonaten, ein bisschen was geändert hat. Es gibt immer wieder langanhaltende starke Hitzewellen und darauf folgen dann starke Unwetter. Das Problem ist, dass diese Unwetter teilweise auch Überflutungen verursachen, weil der trockene Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Jetzt ist es so, dass diese langanhaltenden Hitzewellen auch Einschränkungen in der Wassernutzung veranlassen. Außerdem haben sie auch Waldbrände zur Folge. Das heißt, es ist entweder immer zu heiß oder es ist zu viel Wasser da, was langfristig gesehen eine Problematik darstellt. Fälle sind uns in den letzten Jahren eigentlich einige bekannt, gerade hier in Passau. Da können Sie sich sicher auch dran erinnern, zumindest aus den Medien. Das Hochwasser 2013. Dann Ahrweiler 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Da können wir uns auch alle noch gut dran erinnern, was da gewesen ist. Und jetzt erst kürzlich, im Juni 2023, kam es auch zu starken Unwettern, verursacht durch das Tief Lambert. Gibt es irgendeine internationale oder auch nationale Katastrophe, die für Sie persönlich eine tragende Rolle spielt oder die Ihnen persönlich nahe ging?
Ja, die gibt's und nahe geht einem ja das, was einen selber oder was das Umfeld betrifft, sozusagen wo eine Katastrophe in mein Umfeld reingeragt ist, ist, dass mein Arzt damals, als es diesen Tsunami in Indonesien gab, das weiß ich nicht mehr ganz genau, 2008 herum, der hat dort Urlaub gemacht und war dann verschwunden. Der ist auch nie wieder gefunden worden. Also wenn man eben merkt, dass eben etwas, was sonst nur in der Zeitung passiert, irgendwie im eigenen Umfeld ankommt. Und eine zweite Katastrophe, die mich betrifft, ist der Weltkrieg gewesen. Ich habe meine Großväter nie kennengelernt. Ich bin jetzt eine Generation weiter. Also sozusagen auch der Krieg ist noch in sozusagen für meine Familie oder für ganz viele natürlich aus meiner Generation fühlbar gewesen. Natürlich haben wir es nicht erlebt, unsere Eltern auch nicht, aber dass eben die Großväter nicht da waren, weil sie im Krieg geblieben sind.
Ja, da haben sie auf jeden Fall schon mehr erlebt als ich. Da bin ich nämlich eigentlich ganz froh aufgrund meines jungen Alters, beziehungsweise auch ja dadurch, dass die Zeiten halt sehr gut waren bisher immer, habe ich bisher wenig Katastrophen erlebt. Nur eine Sache, an die ich mich erinnere, in der auch der Katastrophenfall ausgerufen wurde, ist noch gar nicht so lange her, war die Corona-Krise. Und daher auch meine Frage, weil das ja eigentlich jetzt ein bisschen weggeht von dem, was man sonst so als Katastrophe versteht. Normalerweise, wenn man das Wort Katastrophe hört, dann denkt man ja eher an Brände, Kriege, Überflutungen, Naturkatastrophen. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit aus juristischer Sicht ein Katastrophenfall vorliegt?
Ja, da haben Sie schon den ganz richtigen Punkt angemerkt, dass die Juristen sind ja nicht als große Spaßvögel bekannt und im Gesetz steht nicht, Katastrophe ist, wenn Roland Emmerich das dafür hält, sondern Katastrophenfall im juristischen Sinne definiert sich dadurch, dass die Normalstruktur überfordert ist. Also das Recht und die Verwaltung und die Sicherheitsbehörden und so weiter, die da sind, sind für einen gewissen Normalfall konzipiert. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Straftaten, es gibt eine bestimmte Anzahl von Bränden und von Dingen, die eben so passieren. Und dafür sind hinreichend Kräfte da. Aber es kann eben immer mal wieder passieren, dass ein Ereignis oder eine Lage, wie die Fachleute das ja nennen, eintritt, die die normalen Strukturen überfordern. Es gibt nicht genug Feuerwehrleute, es gibt nicht genug Polizisten, es gibt nicht genug Rettungskräfte für einen bestimmten Anfall. Und das war ja, was Corona das ganze Land oder die ganze Welt, muss man sagen, überfordert hatte. Also juristisch kommt es darauf an, dass eine Normallage verlassen wird. Oder es kann durchaus äußerlich so friedlich sich zeigen, wie die Corona-Sommer waren. Ne? Da zwitscherten die Vögel, aber die normalen Strukturen zur Problembewältigung, Gesundheitssystem, funktionierten nicht mehr.
Mhm. Also es geht nicht immer um, es macht Bumm und dann ist alles kaputt, sondern es geht einfach darum, ob Dinge nicht mehr der Normalität entsprechen und bestimmte Maßnahmen bedürfen. Wie schaut es denn aus mit menschengemachten Katastrophen? Zum Beispiel die Sprengung der Pipeline in der Ostsee, Fukushima 2011, das Atomkraftwerk, da können wir uns auch alle erinnern, oder lebensbedrohliche Umweltverschmutzungen, die ja auch im Endeffekt menschengemacht sind. Gilt dann auch das als Katastrophe?
Ja, also juristisch ist es egal, wer das gemacht hat. Also ob das man-made oder ein Act of God, wie das in der Disaster Theory genannt wird, das ist unerheblich. Es kommt auf die, also jedenfalls im juristischen Sinne, es kommt darauf an, dass die vorfindlichen Strukturen überfordert sind. Und das bedeutet auch, in dem Maße, in dem sich eine Gesellschaft und eine Rechtsordnung an eine veränderte Lage anpasst, sind Dinge keine Katastrophe mehr. Sie hatten vorhin über das Wasser gesprochen. Wenn wir solche Sturzregen hätten, wie es in den Tropen gibt, die führen hier zu einer Katastrophe. Aber wenn sich eine Gesellschaft einschließlich der Rechtsordnung, wie in Indonesien oder anderen tropischen Ländern daran angepasst hat, dass einfach teilweise sehr viel Wasser vom Himmel kommt, für die Leute ist es normal. Also es gibt ein schönes Wort von Max Frisch, dem Schriftsteller, der Mensch erschien im Holozän, und eine wichtige Passage in diesem Buch sagt, es gibt keine Katastrophe ohne den Menschen. Katastrophe wird immer vom Menschen gedacht. Es können so viel Asteroiden und Meteoroiden hier auf der Erde einschlagen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, bestimmt sich immer aus der menschlichen Perspektive. Wenn damals vor 66 Millionen Jahren, wo dieses große Ding ja hier in die Erde reingerauscht ist und die Dinosaurier ausgestorben wären, wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir immer noch so mausgroße Säuger, die um den Tyrannosaurus Rex rumlaufen. Also es kann tatsächlich den großen Rums machen, wo man jetzt landläufig sagt, das ist eine Katastrophe. Und für die Saurier war es auch. Aber für uns als Menschen hat es ja evolutionär überhaupt erst die Bahn freigemacht, um uns von so kleinen spitzmausartigen Wuseldingern zu dem Homo sapiens zu machen, der wir heute sind.
Ja, also ist Katastrophe eigentlich eher eine subjektive Sache?
Ja, eine subjektive, das würde ich juristisch nicht sagen, weil dann denkt man vom Individuum her. Und individuelle Katastrophe, familiäre Katastrophe ist keine im Rechtssinne, sondern es wird von der Gesellschaft her gedacht, aber die Gesellschaft denkt vom Menschen her, Stichwort anthropozentrisches Weltbild. Und genau, wir denken das Recht vom Menschen her. Das Recht ist für die Menschen, von den Menschen.
Mhm. Okay. Fallen Ihnen denn noch andere Ereignisse ein, die eine besondere Rechtslage fordern?
Das Problem mit den Katastrophen ist immer ein bisschen, wenn man sie vorhersehen würde, könnte man sie normalisieren, also könnte sozusagen eine eben Strukturen schon schaffen, dass ab und zu mal Häuser brennen. Wir wissen nicht, welches Haus brennt, aber wir haben Feuerwehr, die mit so einem Hausbrand und auch mit einem Fabrikbrand und vielleicht auch Zweien kommt man wunderbar klar. Die Katastrophe ist definiert als das, was man nicht vorhergesehen hat. Das kann politische Kurzsichtigkeit sein und es gibt immer zwei, drei Propheten, die das vorhergesehen haben. Aber es ist relativ schwer für sozusagen eine rationale und ja auch begrenzten Ressourcen arbeitende Verwaltung, die Katastrophen vorherzusehen. Von daher ist die Katastrophe eigentlich bestimmungsgemäß das, was man nicht vorhersieht.
Wie funktioniert denn das Katastrophenrecht in Deutschland? Also wie ist diese Struktur und was passiert, wenn jetzt der Katastrophenfall ausgerufen wird? Was darf passieren, was darf nicht passieren?
Das Katastrophenrecht, ich hatte ja gesagt, ist definiert dadurch, dass eine die normale Struktur überfordert wird. Und dann die Katastrophe ist eine Gefahr und das betrifft ein Gebiet des Rechts, den wir mit dem langweiligen Juristenbegriff Gefahrenabwehrrecht beschreiben. Für die Abwehr von Gefahren ist die Polizei und auch andere Sicherheitsbehörden zuständig. Die sind grundsätzlich auf der Ebene der Länder und innerhalb der Länder üblicherweise auch oft dann auf der, die Polizei ist eine Landesbehörde. Jetzt gehe ich hier sicher nicht in Details, das langweilt alle nur. Also wir haben eine relativ verteilte, auf einer unteren Ebene angesiedelte Gefahrenabwehrstruktur. Und auch deshalb ist bei Corona, was Sie eben erwähnt haben, der Katastrophenfall ausgerufen worden, weil wenn eine Gefahrenlage eine gewisse Größe erreicht, das auch in Verwaltungseinheiten gedacht, wenn das Problem größer ist als die Lösungsebene, dann funktioniert es nicht. Das ist ein allgemeines Prinzip. Also ich muss sehen, die Lösungsebene, die Bewältigungsebene, die Gefahrenabwehrebene größer zu machen oder mindestens konkurrent mit dem Problem zu kriegen. Und deshalb zone ich, so nennt man das im Verwaltungsrecht, Verwaltungswissenschaften, zone ich das hoch. Deshalb ist das in der Corona-Zeit zu den Landesinnenministern hochgezogen worden und praktisch auf die Bundesebene zu Frau Merkel und deren Gipfeln und letztlich auf die Ebene der Europäischen Union. Und weil es ein weltweites Phänomen war, hat die Weltgesundheitsorganisation da auch viel mitgespielt. Also Katastrophenrecht ist, so langweilig das für den Nichtkenner klingt, Organisationsrecht. Das ist Organisationsveränderungsrecht. Da gähnen alle, aber für den Kenner ist es ein schönes Verschieben, Hochzonen, die Lösungsebene mindestens konkurrent wieder mit dem Problem zu kriegen.
Ja, jetzt ist es ja so, man lernt ja aus seinen Fehlern und so lernt natürlich auch das Recht und die Leute, die es veranlassen. Und dazu jetzt ein ganz konkreter Fall, den hatte ich auch vorhin schon genannt. Und zwar die Überschwemmungen 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Spezifisch die Stadt Bad Neuaar-Ahrweiler, kurz Ahrweiler, in Rheinland-Pfalz. Da kam es ja zu starken Verschwemmungen infolge von einer längeren Regenperiode. Und fast alle Brücken dieser Stadt wurden zerstört, die Gebäude verwüstet, Wasser-, Strom- und Gasversorgung wurden gekappt. Es gab insgesamt ca. 70 Tote. Und die Leute standen nach dieser Katastrophe eigentlich vom finanziellen Ruin, hatten teilweise ihre Häuser verloren oder eben auch Angehörige. Und ja, standen vor großen finanziellen Schäden, von denen sie nicht wussten, wie sie die bewältigen sollten. Wie sah es in dem Fall aus? Wie lief da der Katastrophenschutz? Gibt es da irgendwelche Learnings im Nachhinein? Hätte man irgendwas besser machen können, um die Folgen des Ganzen zu verhindern?
Ganz sicher. Aus jeder Katastrophe, aus jedem Schaden wird der Mensch und die Menschheit und auch die Verwaltung klug. Man versucht das zu normalisieren, dass eben der Umstand, dass es irgendwo mal stark regnet und dann in engen Flusstälern die Flüsse ansteigen, dass man davon weder überrascht noch überwältigt wird. Und das Problem oder der Grund, weshalb das dann so einen katastrophalen Gang und Lauf genommen hat, war, dass man A, nicht vorbereitet war. Also die Warninfrastruktur, was wir daraus dann gelernt haben, hat nicht funktioniert. Man war, da müssen sich die Leute aus Ahrweiler auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, man war fast 100 Jahre von solchen Fluten verschont geblieben und hat dann einfach zu mutig und zu nah und zu dicht ans Wasser rangebaut. Und wie gesagt, der Mensch erschien im Holozän. Katastrophen sind nur da, wo Menschen auch sind. Wenn man ein bisschen Abstand zum Fluss hält, dann wäre das irgendwie durchgerauscht oder wären auch ein paar Bäume weggeweht worden und vielleicht weggespült worden und vielleicht auch eine Brücke eingestürzt. Aber wenn die Menschen dort bauen, wo Flüsse über die Ufer treten können, dann aus der Perspektive des Menschen dann ist die Katastrophe. Vielleicht, weil wir hier in Passau sind. In Passau sieht man das sehr gut. Jetzt in Passau, gerade um die Ortsspitze rum, ist ja durchaus an den Fluss und an die Flüsse rangebaut. Aber das haben wir auch in dem Hochwasser 2013 gesehen. Die Stadt hat keinen großen Schaden genommen. Die Keller, es gibt ja in der Altstadt, jedenfalls bei den Grundstücken direkt am Wasser, es gibt keine Keller. Unten ist irgendwie eine Fahrradkeller, da wohnt keiner. Die können schon volllaufen. Also die Stadt Passau, auch wenn sie überflutet wird, das Hochwasser hier war keine und gefühlt keine Katastrophe. Es ist ja, wenn ich das richtig sehe, ich bin erst im Jahr danach nach Passau gezogen, es ist ja kein Mensch zu Schaden gekommen. Also die Bewältigungsstruktur für eine Stadt, die am Zusammenfluss von drei Flüssen liegt und anders als im Ahrtal darauf vorbereitet war, kann auch diesen außergewöhnlichen Fall bewältigen, was hier ja gut geglückt ist. Was man daran sieht, kein Gebäude eingestürzt, kein Mensch gestorben.
Ja, war ja aber auch in Rheinland-Pfalz, zumindest was ich mitbekommen habe, ein großes Problem, dass das überhaupt passiert ist, diese Flussbegradigungen. Dass quasi natürliche Kurven im Flussverlauf menschlich begradigt wurden und dadurch das Wasser dann natürlich auch nochmal Fließgeschwindigkeit.
Richtig, das trägt sicher dazu bei, aber es ist die A wahrscheinlich noch ein relativ wenig begradigter Fluss, wenn wir so andere deutsche Flüsse anschauen. Haben wir es in Passau ein bisschen besser, jedenfalls was den Inn betrifft, aber auch die Donau, da haben wir Schleusen, da haben wir Staustufen, die bei Hochwassern auch einen, sozusagen kann den Pegel ein bisschen glätten, was ja da ganz wichtig ist.
Ja, jetzt ist das große Problem, dass es leider zwei Extreme gibt. Entweder wir haben zu viel Wasser und ertrinken darin, auf gut Deutsch gesagt, oder es gibt zu wenig Wasser aufgrund von Hitze. Mit Blick auf jetzt die aktuellen Sommermonate ist natürlich auch wieder das Thema Wasserknappheit im Vordergrund. Es ist so, dass der Grundwasserpegel grundsätzlich seit Jahren zurückgeht. Und in Sachsen-Anhalt beispielsweise wurden jetzt auch schon Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. In manchen Städten und Kommunen ist es zum Beispiel so, dass aufgrund der Dürre kein Wasser aus offenen Gewässern, sprich Flüssen, abgepumpt werden darf. Und die Anwohner dürfen ihre Gärten zwischen 10 und 19 Uhr nicht mit Grundwasser aus privaten Brunnen gießen. Jetzt ist es so, dass jetzt erst dieses Jahr im März 2023 die nationale Wasserstrategie beschlossen worden ist. Diese Strategie bündelt im Endeffekt wasserbezogene Maßnahmen in verschiedenen Sektoren, zum Beispiel Verkehr, Industrie, Landwirtschaft etc. Das Ziel dieser Wasserstrategie ist die Herstellung eines naturnahen Wasserhaushalts. Beteiligt sind diesmal erstmals Bund, Länder, Kommunen und die gesamte Wasserwirtschaft sowie alle anderen wassernutzenden Bereiche. Ich nenne jetzt mal einige konkrete Hauptziele, die diese Strategie verfolgt. Und zwar in 30 Jahren noch und auch darüber hinaus soll hochwertiges, bezahlbares Trinkwasser vorhanden sein. Die Gewässer und Grundwasser sollen sauber werden. Der naturnahe Wasserhaushalt soll gestärkt werden und wiederhergestellt werden. Und die Abwasserversorgung wird nach dem Verursacherprinzip organisiert. Außerdem soll die Wasserversorgungsinfrastruktur und die Wassernutzung an die Folgen der Klimakrise angepasst werden. Gerade der letzte Punkt klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwammig. Das Ganze soll in einem Zeitrahmen bis 2050 jetzt erstmal festgesetzt sein, also circa 25 Jahre. Was halten Sie von dieser Strategie? Finden Sie diese Umsetzung realistisch? Ist Ihnen das noch ein bisschen zu unkonkret?
Also solche großen Ziele und auch politische Planungen mit einem Horizont von 30 Jahren müssen ein bisschen unkonkret sein. Also das würde ich nicht kritisieren wollen. In so einem Planungsprozess wird es dann, je näher die jeweiligen Schritte dieses Plans kommen, wird es ja konkreter werden. Also das ist ganz normal, sagen zu wollen, welchen Grenzwert ich in 30 Jahren brauche. Das wäre illusorisch, das wäre scheinexakt. Aus einer katastrophenrechtlichen Perspektive sehen wir hier einen Prozess der Normalisierung. Wir haben den Klimawandel, der wird zu mehr und weniger Wasser, also punktuell mehr Niederschläge, aber insgesamt Absinken der stärkere Dürre, Absinken der Grundwasserspiegel, Sie haben es beschrieben. Das können wir, und da freut man sich als Wissenschaftler, auch wenn ich jetzt kein Geologe bin, also man freut sich, wenn es sozusagen wissens- und wissenschaftsbasiert passiert, da kann man als Mensch von der Uni nur Hurra rufen. Aus der Sicht des Katastrophenrechts haben wir also hier einen Prozess der Normalisierung, etwas, eine Veränderung, die uns als Menschen und Gesellschaft bedroht. potenziell ein Wassermangel, wird mit verschiedenen Maßnahmen angegangen, sodass wir auch in 30 Jahren und darüber hinaus genug Wasser für uns und für das, was wir Menschen sonst machen, Garten sprengen, Industrieanlagen betreiben, Kühlwasser, dass wir genug davon haben. Und auch hier sieht man wieder, Deutschland im internationalen Vergleich hat ja relativ viel Wasser, aber andere Gesellschaften, die schon länger in Gegenden wohnen, wo es wenig Wasser gibt, die richten sich darauf ein. In Spanien und in den Wüstenstaaten erst recht hat die Gesellschaft sich darauf eingerichtet, dass sehr viel weniger Wasser ist. Da muss man dann vielleicht mehr Aufwand betreiben, Kavernen einrichten und so weiter. Aber es ist letztlich die Normalisierung dieser Änderungen, die jetzt durch den Klimawandel kommen. Und dieser Plan ist gerade ein Mittel, es aus dem Katastrophenkontext rauszunehmen. Also auch der Klimawandel, den kann man als Katastrophe bezeichnen. Im rechtlichen Sinne ist das nichts. Ist es dann nicht, wenn sich die Gesellschaft darauf eingerichtet hat und mit den Folgen, die blöd und mühsam und teuer und so weiter sicherlich sein werden, aber wenn man sich darauf vorbereitet, was wir Menschen, die wir eigentlich schon ganz schön schlau sind, uns darauf einrichten und es die Normallage nicht mehr verlässt, dann kommen wir auch mit heißen Sommern und weniger Wasser und allem klar.
Wenn jetzt das Wasser gespart werden soll, dann ist ja die Folge auch, dass es aufgeteilt wird und man sich überlegt, wo wird jetzt Wasser wirklich gebraucht und wo nicht. Wie sehen Sie das? Könnten dann da potenzielle Nutzungskonflikte entstehen zwischen Privathaushalten und beispielsweise der Wirtschaft, die ja auch große Mengen an Wasser benötigt? Könnte das zu einer Verknappung von Wasser für die Privathaushalte führen?
Nutzungskonflikte gibt es ganz sicher und da rufen wir Juristen auch Hurra, denn das ist unser Geschäft. Konflikte, soziale Konflikte, jedenfalls wenn sie eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreiten, einer Lösung zuzuführen. Also ja, natürlich gibt es, die gibt es auch jetzt schon, nur sie werden dann sich deutlich verschärfen. Also das auf jeden Fall. Und es wird eine politische Entscheidung sein, die in der Demokratie ausgehandelt werden muss, wer wie viel sparen muss. Das haben wir in der gegenwärtigen Haushaltsdebatte, das hatten wir in der Gasdebatte am Anfang des Ukraine-Kriegs, das haben wir in fast allen Feldern. Es gibt nur begrenzte Ressourcen und die müssen wir irgendwie verteilen. Und wenn wir sagen, die Privatleute dürfen beliebig lange duschen, dafür geht die Industrieproduktion aber runter, dafür kann man sich entscheiden, aber dann werden wir auch weniger Unternehmenssteuern haben und können dann anderen Bereichen des Staates weniger machen. Also wir müssen wie bei allen, letztlich allen politischen Entscheidungen eine knappe Ressource verteilen, jetzt nach anderen Parametern. Und natürlich wird das menschliche Bedürfnis für Wasser höher zu gewichten sein als das von Aluminiumhütten und von Kühltürmen. Aber sozusagen der saubere Mensch ohne eine bezahlte staatliche Infrastruktur, den wollen wir auch nicht. Also da muss ein Kompromiss gefunden werden. Der ist rechtlich überhaupt nicht determiniert oder nur in sehr äußeren Grenzen. Und das ist das, was im politischen Prozess, der bei uns demokratisch abläuft, entschieden werden muss.
Zurück zum Thema Katastrophe. Die Hälfte des gesamten Wasserverbrauchs in Deutschland wird tatsächlich für Energieversorger verwendet, zum Beispiel zum Kühlen von Atom-, Kohle- und Gaskraftwerken. Wie sehen Sie das? Könnte der Ausfall der Energieversorgung gegebenenfalls eine neue Katastrophe in Deutschland dann herbeiführen?
Ganz sicher. Wenn man sich eben nur darauf fokussiert, die privaten sollen irgendwie ganz viel und billiges Wasser haben und Garten sprengen ist wichtiger als Industriebelange, dann geht vielleicht, das ist überspitzt, geht vielleicht die Energieversorgung vor die Hunde. Und das muss eben im politischen Prozess, und da sind hoffentlich alle Wähler erwachsen genug, sozusagen sich nicht auf nur einen Punkt zu sehen, wir brauchen Wasser, ja, natürlich brauchen wir, aber es hat Rückwirkungen und Rückkopplungen und systemtheoretisch beliebig verkoppelt mit anderen Regelkreisen und die müssen wir auch bedenken und das eben zu einem Ausgleich finden und die verschiedenen Bedürfnisse, die einen haben es gerne warm, die anderen haben es eher sauber, die anderen wollen Blümchen haben, die anderen wollen Produkte haben, das muss zu einem Ausgleich gebracht werden und dafür, wie gesagt, Demokratie, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, wird nach dem Mehrheitsprinzip entschieden. Problem bei der Demokratie und dem Mehrheitsprinzip ist, die Mehrheit hat nicht immer die Weisheit. Aber Demokratie hat sich als ziemlich robustes Herrschaftsausübungsmodus erwiesen oder steht auch so in der Verfassung, jetzt kann ich als Professor schon deshalb nichts dagegen sagen. Es wird jedenfalls in einem politischen Prozess entschieden und so verteilt sich es dann.
Ja, und dann wollen wir mal auf die Demokratie vertrauen. So, jetzt ist es so, die nationale Wasserstrategie befasst sich eigentlich hauptsächlich mit der Katastrophenvorsorge, versucht also Maßnahmen einzuführen, die diese Katastrophen, die ich jetzt gerade genannt habe, möglichst verhindern sollen. Wie schaut es jetzt da in dieser Strategie mit Plänen für die Katastrophenbekämpfung und auch die Nachsorge in Bezug auf Wasserüberfluss oder Knappheit aus? Ist das da auch ein Thema oder überhaupt nicht?
Also ich glaube, das ist dort steht dort nicht im Mittelpunkt und im Fokus. Man will das Problem, was wir absehbar mit dem Wasser und mit der Wasserknappheit haben, man will das normalisieren. Also, dass man Verteilmechanismen, Sparanreize und so weiter setzt, sodass es zu einer wirklichen Wasserknappheit, die dann die Energieversorgung und vor allem die Versorgung der Menschen mit Wasser, vielleicht ist erstmal nur punktuell oder regional, das soll verhindert werden. Wie wir mit diesen Problemen umgehen, da werden wir wohl noch lernen müssen. Denn das hatten wir in Deutschland, also hier so ein mitteleuropäisches Land bislang, nicht gehabt. Also wie kann man, wenn irgendwie eine Kanalisation vielleicht auch biologisch umkippt oder wenn die Durchflussgeschwindigkeit in den Wassernetzen irgendwie absinkt und das dann irgendwie zusammenbricht. Also das sind ja alles Probleme, die wir bislang nicht kennen. Hier werden wir, Stichwort Lernen aus der Katastrophe, werden wir aus Schäden, die hier und da und dort eintreten, werden wir klug werden. Wenn wir noch klüger sind, schauen wir uns Länder an, die von Wassermangel und auch jetzt von plötzlich zunehmendem Wassermangel schon betroffen sind, dass wir von denen lernen, wie man seine Wasserkanal- und Leitungsinfrastruktur ändern muss, wie viel Tankwagen man vorhalten muss, wie eine Tankinfrastruktur aussehen kann, ob den Leuten vorgeschrieben wird, einen bestimmten Wasservorrat bei sich im Keller zu haben, dass man irgendwie sagt, jeder muss eben so einen kleinen Vorrat bei sich immer haben. Das werden wir sehen, aber wie das so in Entwicklung und letztlich auch eine Evolution ist, es wird nicht ohne ein paar Schäden abgehen, aus denen man dann klug wird. So funktioniert der Fortschritt. Das muss man ganz frei von hoffentlich allem Zynismus sagen.
Kleines Gedankenspiel. Stellen wir uns mal vor, diesen Sommer, man will ja da auch gerne jeden Tag duschen, viele Leute haben einen Pool zu Hause und so weiter und so fort, bewässern ihren Rasen. Was würde passieren, wenn diesen Sommer in Passau das Wasser für Privathaushalte, Einrichtungen und Industrie rationiert würde? Welche Maßnahmen würde man dann treffen und wie kann das Einhalten dieser Maßnahmen kontrolliert werden? Das ist ja ähnlich wie mit Corona. Es kann ja keiner in meinen Garten kommen und prüfen, ob ich jetzt da wirklich meinen Pool mit Wasser volllaufen lasse.
Da kann man gut überlegen. Also die Sache mit dem Pool, das haben wir in Spanien und in Frankreich gesehen, wo es viel illegale Pools gibt. Mit der Erfindung der Drohne kann man das durchaus kontrollieren. Okay. Also, aber wenn wir von diesem Beispiel erstmal absehen, wenn wir eine Knappheitssituation haben, wofür wir, weil sie plötzlich auftritt, noch keine politisch ausgehandelt und konsentierte Priorisierung haben, dann muss man aufgrund der abstrakten rechtlichen Vorgaben, die es gibt, muss man eine Reihenfolge bilden. Und hier wird man jetzt sagen, Wasser, wir brauchen zunächst gesichert werden muss das sogenannte physische Existenzminimum. Der Mensch braucht pro Tag einen Liter oder zwei Wasser, sonst ist er ziemlich schnell hinüber. Also Wasser fürs Trinken muss als allererstes gewährleistet sein. Das wäre das Allerwichtigste, weil der Mensch ohne Trinken nicht so furchtbar lange durchhält. Die zweite Sache, die man auch aus dem, ich erspare Ihnen jetzt sozusagen den juristischen Rechenweg, wie ich das aus den Grundrechten ableite. Das zweite ist das sogenannte soziale Existenzminimum. Und hier auf den etwas unangenehmen Aspekt des Körpergeruchs. Also natürlich, wir brauchen eine gewisse Grundhygiene, aber dafür brauchen wir relativ wenig Wasser. Selbst wenn wir gerne duschen, der Waschlappen, ich glaube, der baden-württembergische Ministerpräsident hat hier in der Energiekrise auch den Waschlappen nochmal empfohlen. Also sozusagen das, was wir zur Krankheitsverhütung an Körperpflege und Wasser brauchen, ist relativ wenig. Das, was wir für unser Wohlfühlen und so wie unsere soziale Interaktion, die ja mit relativ wenig Körpergeruch verbunden ist, organisieren, das wäre wahrscheinlich eine zweite Sache. Und dann käme, und das ist wahrscheinlich, man wird jetzt nicht sagen können, und dann kommt die Wirtschaft, sondern man muss innerhalb der Wirtschaft ganz unterschiedliche Dinge bereitstellt, wird man auch priorisieren können. Und ich denke, die Nahrungsmittelwirtschaft ist wichtiger als die Industrieproduktion, weil bei der Industrieproduktion, ja, der Export bricht ein und wir haben dann weniger Geld, aber wir brauchen jetzt erstmal was zu essen. Nicht ganz so zeitkritisch wie das Trinken, aber eine Gesellschaft braucht Essen. Aber dann würde man wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden müssen, jetzt kenne ich mich mit Gemüseproduktion nicht aus, aber jetzt mal unterstellt, Tomaten und Erdbeeren brauchen viel Wasser und die Kartoffel, die in der Erde wächst, nicht so viel, dann würde man sozusagen da unterscheiden, so ihr Erdbeerfarmer, tut mir leid, ihr müsst jetzt vertrocknen lassen, weil das bisschen Wasser, was wir jetzt noch für die Landwirtschaft hier haben, geht jetzt in andere Produkte, die nicht so wasserintensiv sind. Das würde wieder, die Normallage ist verlassen, zuständig, das würde hochwandern zum bayerischen Innenminister, als sozusagen den bayerischen Anführungszeichen Polizeiminister, vielleicht sogar auch auf die Bundesebene, wenn es eine bundesweite Erscheinung ist. Und die würden dann diese Entscheidung, die ich ganz grob eben skizziert habe, in konkrete Vorgaben umsetzen. Und so funktioniert das Hochzonen im Katastrophenfall.
Mhm. Wollen wir hoffen, dass es nicht passiert? was wir jetzt von Ihnen zum Schluss noch wollen. Unser Fragensackerl, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, das ist so ein kleines Säckchen mit Fragen drin. Und da dürfen Sie jetzt einmal reingreifen, blind, und eine Frage rausziehen und die dann beantworten.
Ich darf verlesen.
Ja.
Was war Ihre schlimmste Jugendsünde? Das ist natürlich eine sehr private Frage. Also, Frisuren zählen dazu, aber das geht, glaube ich, jedem so.
Welche Frisuren?
Ja, mal länger. Ich hatte fußballerisch Günther Netzer nachgeahmt. Sozusagen mit dem Fuß war ich weiter entfernt davon als mit den Haaren hinten.
Kann ich mir aber gut vorstellen bei Ihnen. Lange Haare?
Vielen Dank. vielleicht nicht sozusagen eine wirkliche Sünde oder jedenfalls sie ist nicht bestraft worden. Ich war mal, als ich in England bin, ich eine Zeit in die Schule gegangen und hatte dort verpasst, mir für die Herbstferien irgendwas zu organisieren. Ich hatte gedacht, ich gehe mit irgendjemandem von den Schulkameraden mit oder ich bleibe in der Schule. Die wurde aber irgendwie, da wurde irgendwie Ungezieferreinigung gemacht. Also es mussten alle weg. Und damals gab es auch noch nicht irgendwie Sekunden Geldtransfer und Kreditkarten auch nicht. Und ich habe eine Woche in London tatsächlich mehr oder minder auf der Straße gelebt. Das hätte natürlich auch herzhaft in irgendeine Richtung schiefgehen können, aber ich bin nicht unter die Räuber gefallen. War danach vielleicht ein bisschen unrasiert, aber 16-Jährige haben auch noch nicht so viel Bart. Zum Glück gab es auch kein Telefon, oder Telefon gab es schon, aber ich musste mein Geld ja sehr zusammenhalten und habe meinen Eltern das natürlich damals auch nicht gesagt. Und der Schrecken war riesengroß dann, als ich wieder zu Hause war, mal gebeichtet habe. Das ist, glaube ich, keine richtige Sünde, jedenfalls hat der Herrgott sie nicht bestraft.
Ja, das haben bestimmt viele noch nicht über Sie gewusst, beziehungsweise hier wahrscheinlich niemand. Herr Professor von Lewinsky, ich bedanke mich recht herzlich für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Tag, hoffentlich. Vorhin haben die Wolken ein bisschen aufgezogen, als ich draußen war. Ja, und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Kodifiziert. Der Prof-Talk an der Uni Passau.